Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Nature is healing in La Liga. Erstmals seit August sind die Top-4-Teams der vergangenen zwei Saisons auch jetzt wieder unter den ersten vier Plätzen, wenn auch noch ein bisschen durchgemischt in der Tabelle. Barca und Atletico sind wieder auf Champions-League-Kurs. Wir hatten die Copa del Rey, wir kriegen jetzt Champions League und es gab am Wochenende auch ein paar Aufreger und Partidasos in La Liga. Viel zu besprechen, Herr Troika. Moin moin.
Moin moin, servus. Hallo. Ich habe gelesen, Barca zum ersten Mal unter den Top 3 seit dem ersten Spieltag. Und ich habe es gerade nachgeguckt, es stimmt tatsächlich. Das ist schon wegen Nature is Healing und so, ne? Schon erstaunlich. Das zweite Mal in der gesamten Saison, dass sie auf einem der ersten drei Plätze sind.
Und dann immerhin nur punktgleich mit Atletico. Also da setzen sich mittlerweile die Favoriten wieder durch. Jetzt die Betis-Niederlage, das gibt's heute alles zu besprechen. Mal gucken, wie weit es noch geht für Barcelona, nachdem ja auch Sevilla mal wieder gepatzt hat. Das wird heute so ein bisschen Thema sein, genauso wie Copa und Champions League. Wir haben einen neuen Patreon, das ist der Nikola. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Nikola hat auch gleich ein bisschen Frage-Content geliefert, genauso wie Dominik und Tom. Also da haben wir einiges zu besprechen, aber wir können ja mal anfangen nochmal mit Copa del Rey, oder? Weil das war ja dann doch ganz nette Halbfinal-Rückspiele, würde ich sagen.
Ja, chronologisch in der Woche. Chronologisch. Passiert immer viel zu viel, ne, durch diese englischen Wochen. Aber ja, lass chronologisch anfangen. Bist du überrascht?
Ja, ne? Ja, also Valencia-Einzug, meine ich jetzt. Valencia-Einzug, du hattest ja schon gesagt, so Uwe Bordalas schwer zu berechnen, auch wenn die natürlich jetzt in der Liga nicht so ideal dastehen, Platz 9, da wäre schon auch mehr drin, aber patzen ja auch gerne mal, aber irgendwie hat er die Mannschaft maximal motiviert, gut eingestellt in Athletik irgendwie, ja, nicht so die Durchschlagskraft gehabt, schon im Hinspiel eben, das war nur das 1-1 in San Mamés, da schon beachtlich, nachdem ja schon Barca und Real im San Mamés gescheitert sind, aber jetzt eben im Mestalla, sensationelle Stimmung natürlich vor wie nach dem Spiel, ja, da ein schon roundabout verdienter Finaleinzug, oder?
Ja, das Problem bei Athletik natürlich, auswärts sind sie nicht so gut. Also auch in der Liga, klar, ist jetzt Copa immer schwer zu vergleichen, zwei Wettbewerbe, aber auswärts haben sie nur 3 der 14 Gastspiele gewonnen. Sprich, da wirst du jetzt nicht plötzlich in der Copa dann den Schalter umstellen können. Das ist einfach ein Problem, wenn du zu Hause in deiner Festung San Mamés, wo du Barca und Real geschlagen hast, wenn du da nicht gewinnst. Und mit deiner Auswärtsschwäche generell wird es dann einfach schwer. Klar, sie hätten irgendwie im Unentschieden sicher kämpfen können, aber es war nach vorne einfach zu wenig. Also deswegen gehe ich mit, ja, unterm Strich glaube ich, Valencia verdient im Finale. Es war eng, es war umkämpft, es war hart. Es war kein Topspiel in dem Sinne fußballerisch, aber Athletik fehlt halt dieser eine Ticken. Vor allem auswärts, da sind sie ein bisschen zu schwach und das hast du gesehen. Nach vorne kam da zu wenig. Und das Mestalla ist halt auch eine Festung immer wieder. Mhm. Und die sind da auch, die Valencianer, sehr schwer zu knacken, wenn die motiviert sind, wenn die voller Inbrunst dadurch angefeuert werden von den Fans. Da kann da auch schon der Funke übersprühen und dann können die auch 110, 120% geben und dann sind die immer unbequem. Ja. Und das hat mein Mister ja gesehen. Stimmung war top, fußballerisch. Klar, Bordalas Fußball ist nicht so prickelnd, aber es hat halt gereicht mit Hin- und Rückspiel und ich denke, ja, unterm Strich verdient der Finaleinzug.
Ja, kurios bisschen auch, Marcelino, Trainer von Athletic, hat ja noch davor in der Generalprobe gegen Barca bei der 4-0-Niederlage ja noch groß durchrotiert, also Iñaki Williams, Nico Williams, Iñigo Martinez, ich glaube, DeMarcus auch, waren alle nur auf der Bank, Iker Muniain genauso, dass, um da einfach die Kräfte zu schonen, um dann irgendwie, ja, gegen Valencia ein bisschen fitter zu sein, aber davon hat man einfach wenig gespürt und so ist es dann eben jetzt, dass Valencia da erstmals seit wann war es, 2019, wo sie gegen Barca gewonnen haben, da wieder im Pokalfinale sind, das ist natürlich eine starke Sache und ihr habt bestimmt die vielen Bilder gesehen, vor und nach dem Spiel, wie die Fans das gefeiert haben auf den Straßen, es ist ja wieder, da müssen wir ja fast schon wieder unser Plädoyer auspacken für eben die Reform der Copa del Rey, wo jetzt auch in Anführungszeichen kleinere Teams die Chance haben, ins Finale zu kommen. Dass da nicht immer nur Barca und Atletico im Finale sind, sondern jetzt auch mal Valencia und dann eben auch Betis. Da gab es ja noch die Chance für Rayo Vallecano oder hast du noch Nachtrag?
Ja, ich will sagen, dass ich jetzt Valencia und Betis nicht unbedingt als kleinere Teams betiteln würde, sondern tatsächlich riesengroße Teams, die da im Finale sind. Das ist ein tolles Finale von historischen Traditionsclubs. Im Endeffekt ist das so ein bisschen, um es auf Deutschland zu münzen, so wie, weiß ich nicht, Hamburg gegen Stuttgart oder irgendwie sowas. Also klar, Hamburg ist jetzt Zweitligist, aber von der Größe der Mannschaft, ne, das sind einfach riesige Traditionsvereine, die halt leider in Anführungszeichen immer im Schatten der großen zweieinhalb, der großen drei stehen, aber trotzdem absolute Monsterteams in Spanien. Und deswegen ein tolles Finale. Betis gegen Valencia freue ich mich tatsächlich sehr. Also ist wirklich ein cooles Endspiel. Betis auch unterm Strich verdient, aber da war es ja noch dramatischer. Also ich habe das Spiel ja auch live gesehen dann hinten raus. Da wurde es dann richtig, 0-0. Genau, da wurde es dann richtig kitzlig. Also lange 0-0, Rayo war jetzt nicht so gut. Betis war okay gut, aber hat irgendwie ständig drüber geschossen. Also keine Monster-Riesenchancen gehabt, aber die waren schon die überlegenere Mannschaft, aber einfach das eine erlösende Tor nicht geschossen. Und dann eben aus dem Nichts mehr oder weniger diesen Traumfreistoß von Bebe, der dann eingeschlagen ist. Ich weiß nicht, kann man Bravo einen Vorwurf machen? Schwierig,
der dreht sich
ja noch. Ja, er war schon hart geschossen, aber so super glücklich sieht er trotzdem nicht aus. Aber er war ein super Freistoß, ja. Und dann plötzlich Kursverlängerung.
Ja, ich würde ja auch fast sagen, bei dem Freistoß, das war so ein schönes Tor. Der Ball hat sich bestimmt selbst gedacht, hit me baby one more time. So geil war der Freistoß. Aber ja, gut. Es ging ja dann noch ein bisschen dramatisch weiter. Wie war das? Dann wurde noch ein Schuss auf der Linie geklärt irgendwie von Betis oder so. Und dann eben 92. Minute ist dann Borja Iglesias doch irgendwie zur Stelle. Schicker Pass von Joaquin davor, die Vorarbeit. Ging ganz gut hin und her noch. Ja, und so wurde dann das 1-1 doch noch bejubelt, dramatisch nach 92 Minuten.
Vor allem, wie es bejubelt wurde, ne? Die sind ja völlig eskaliert. Also klar, die Spieler natürlich, das Stadion, es waren wirklich Jubelszenen. Da sieht man übrigens auch, wie viel der Pokal eben diesen Traditionsteams, die eben einfach im Schatten von Real Barça Atletico stehen, wie viel das denen bedeutet, der Mannschaft, den Fans. Das waren ja absolut gigantische Szenen. Also ich hatte wirklich ein bisschen Gänsehaut vom Fernseher. Die haben das bejubelt, fast als hätten sie schon den Titel gewonnen. Ne? Also es waren wirklich tolle Szenen mit Abschluss beim Tor, natürlich auch nach dem Spiel. Ich glaube, die waren auch auf dem Balkon irgendwo im Stadion gestanden, unten die Fans und haben dann nachts um, keine Ahnung, eins oder wie spät es da war, noch gefeiert. Also einfach wirklich eine tolle Sache, ja. Es ist ein tolles Finale. Ich bleibe dabei. Betis gegen Valencia, das ist ein Kracherfinale. Ja. Da freue ich mich sehr drauf.
Wird am 23. April sein, wieder im Cartuja-Stadion in Sevilla. Vielleicht bin ich dort dann auch vor Ort. Also wir sind ja dann in Spanien, April, Mai. Vielleicht fahre ich da auch mal hin, muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall für Betis ist es das dritte Finale. Die haben ihre bisherigen zwei, glaube ich, alle gewonnen. Und für Valencia jetzt schon das neunte Finale, eben das erste seit 2019. Die stehen ja bei 8 Titeln auch. Also auch beachtliche Quote. Und ja, jetzt dadurch, dass das Pokalfinale feststeht, steht auch grob mehr fest, wie die Supercupa aussieht. Da sind ja eben die beiden Pokalfinalisten dabei, Valencia und Betis, und dann die beiden zweiten oder die ersten zwei in der Liga. Das sind aktuell Real Madrid und FC Sevilla. Dass Real in der Supercupa 2023 dann dabei sein wird, ist ja sehr, sehr wahrscheinlich, weil die ja sehr groß auf Meisterkurs sind. Ja, nur jetzt sind wir gleich beim FC Sevilla angekommen. Jetzt gab es mal wieder einen Patzer am Wochenende, irgendwie, ja, 0-0 gegen Sevilla. Wir hatten ja eigentlich fast alle auf Sieg getippt bei den Tiki-Taka-Tipps, aber irgendwie so wirklich eine große Überraschung ist es dann auch nicht. Oder ja, Alaves weiter akut abstiegsgefährdet als 19. jetzt immerhin 3 Punkte nur Rückstand auf Granada, auf das rettende Ufer. Aber es war einfach, wie wir immer sagen, die alte Leier, zu wenig, zu minimalistisch von Sevilla. Lopetegui hat ja noch gut gewechselt eigentlich, Rafa Mir und so weiter gebracht, und trotzdem kam da irgendwie die ganz große Gefahr, kam einfach nicht zustande. Wir reden am Ende von 14-13 Abschlüssen aus Alaves Sicht, was jetzt nicht heißt, dass Alaves so viel gefährlicher war. Die hatten jetzt den Sieg auch nicht unbedingt mehr verdient, aber für einen Vizemeister war das mal wieder zu wenig.
Das war mal wieder zu wenig, wie jede Woche fast schon oder alle zwei Wochen erwähnen wir das und lamentieren das ein bisschen. Überleg mal, wie oft sie jetzt zuletzt unentschieden gespielt haben. Also ja, Sevilla ist unfassbar schwer zu knacken, aber viel zu viele Patzer im Sinne von unnötige Punktverluste gegen kleine Mannschaften, gegen Aufsteiger, gegen Abstiegskandidaten. Osasuna war 0-0, erinnere ich mich. Espanyol haben sie 1-1 gespielt. Jetzt Alaves 0-0. Allein die drei Spiele, ne? Wenn du Meister werden willst, oder wenn du wirklich bis zum Ende da oben dir ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Real Madrid liefern willst, musst du diese Spiele ohne Wenn und Aber gewinnen. Und da muss auch der Mindset anders sein. Du musst da in die Spiele reingehen und sagen, hier, die muss ich gewinnen. Und nicht, ja, ich guck mal, was bis zur 70. passiert. Und dann versuche ich in den vierten Gang zu schalten. Oh, ups, doch zu spät. So. Und das ist einfach, das machen sie ständig. Das zeigen ja die Ergebnisse. Viel zu viele Unentschieden immer wieder gegen kleine Teams. Also auch am Anfang der Saison auswärts in Elche gab es ein 1-1. Das war ein Grottenspiel. Da waren
bei
sie
Espanol
richtig schlecht.
Letztens 1-1.
Ne? Auf Mallorca haben sie nur 1-1 gespielt. Gegen Alaves übrigens auch im Hinspiel zu Hause nicht gewinnen können. Das endete auch nur 2-2. Also das sind viel zu viele Punktverluste gegen kleine Abstiegskandidaten, kleine Teams, wo du einfach 3 Punkte holen musst. Ansonsten, ja, darfst du dir keine Hoffnung auf die Meisterschaft machen. Und deswegen für mich, nochmal, das wird eine klare Sache für Real Madrid. Nicht, weil Real so super stark ist, sondern einfach, weil Sevilla in dem Fall zu dämlich ist, um ehrlich zu sein.
Und die anderen Teams, die gut in Form sind, wie Barca, eben 15 Punkte weiter dahinter sind. Aber so muss man eben gucken, der FC Sevilla kann dann immerhin noch Platz 2 gehalten werden. Es sind ja in Anführungszeichen nur 7 Punkte auf Barca, wobei Barca hat ein Spiel weniger, könnten 4 Punkte sein. Also da kommt es dann auch noch, wird es dann auch noch spannend. Ich weiß nicht, Barca und Sevilla treffen ja bestimmt auch noch aufeinander in der Rückrunde. Real und Sevilla auf jeden Fall noch, in Sevilla sogar. Aber ist die alte Leier, wie wir schon oft gesagt haben, obwohl einfach Lopetegui einen ziemlich guten, sehr guten Kader eigentlich hat, auch immer noch alle fit hatte und jetzt durfte mal wieder Enesiri starten, der hat ein bisschen verballert, Ocampos auch, dafür kommen dann immer andere von der Bank, also am Personal mangelt es nicht und trotzdem ist es auch für den FC Sevilla weiter eine der Rekordsaisons. Ich glaube nur 16-17 hatten sie zum gleichen Zeitpunkt noch mehr Punkte als die 55 jetzt. Meckern auf hohem Niveau, aber zur Meisterschaft reicht das eben nicht und da müssen sie dann noch gucken, ob es noch was mit Platz 2 wird.
Ja, kleine These von mir, eher werden sie Dritter, als dass sie Erste werden, aber das ist jetzt ja keine, jetzt ist nicht der Hot Take an sich, aber ja, es gibt das direkte Duell im Camp Nou nach der Woche nach dem Klassiko, beziehungsweise da ist dazwischen Länderspielpause, also Klassiko ist am 20.03., dann ist Länderspielpause und dann Barcelona gegen Sevilla, 3. April. So, also zwei Kracherspiele für Barca natürlich, aber für Sevilla, wie du schon gesagt hast, Barca hat auch noch ein Nachholspiel gegen Rayo. Da sollte man schon 3 Punkte im Camp Nou fest einplanen können. Und dann klar, wenn sie gegen Sevilla gewinnen und in der aktuellen Form, why not? Ne? Also spricht ja nicht so viel dagegen, um ehrlich zu sein. Barca ist richtig gut drauf und dann wird's richtig eng zwischen Platz 2 und 3. Also von daher, es würde mich nicht wundern. Denn nochmal, bei Sevilla musst du echt immer einkalkulieren, dass sie gegen kleine Teams einfach mal wieder ein 1-1 oder 0-0 auspacken. Also sie spielen noch gegen Cadiz zu Hause, gegen Levante, gegen Granada, gegen Mallorca. Normalerweise würdest du sagen, ja, locker, das müssen 12 Punkte sein, aber man sieht's ja, man kann das nicht einplanen bei denen.
Nee, nicht wirklich. Na gut, wir bleiben in Andalusien, denn dort ist am Wochenende was passiert. Es gab den 8. Trainerwechsel der Saison. Ist ja jetzt nach 27 Spieltagen schon viel, aber ich glaube im Durchschnitt oder 8 Trainerwechsel jetzt schon in der Liga. Es ist passiert beim FC Granada. Dort hatte ja Robert Moreno ist nicht so gut in die Saison gestartet, war dann zwischendurch mal wieder ein bisschen im Aufwind, hat ja Atletico und Barca geärgert. Ja, aber jetzt aus den letzten 7 Spieltagen haben sie nur 1 Punkt geholt. Aus den letzten 9 Spieltagen gab es auch nur 3 Unentschieden, 6 Niederlagen. Ja, und jetzt eben der Genickbruch, das 3-1 beim FC Valencia oder die 3-1 Niederlage natürlich. Wurde dann kurz nach Mitternacht wurde dann die Trainerentlassung bekannt gegeben, dass da Robert Moreno seine erste Amtszeit in La Liga beendet ist und jetzt übernimmt als Interimstrainer Rubén Torrecilla, das ist der Trainer von der Recreativo Granada, also der zweiten Mannschaft, der wird vorerst mal eingesetzt sein, aber ja, war ja ein bisschen abzusehen beim FC Granada, dass da was passieren könnte. Sie sind ja weiter eine der schlechtesten Mannschaften der Rückrunde, 2 Punkte erst aus 8 Partien, nur Rayo hat noch weniger mit 1 Punkt aus 7 Partien. Ja, sollte nicht sein für Moreno.
Ja, mit Ansage, ne? Also mit meiner Ansage, falls du dich erinnerst. Vor 2 Wochen habe ich doch schon gesagt. War das vor 2 Wochen? Ich glaube schon. Ja, es würde mich nicht wundern, wenn er in den nächsten 2 Wochen entlassen wird. Und tatsächlich kam es so. Also es ist wenig überraschend. So viele Spiele, wie sie jetzt nicht gewonnen haben am Stück. Sie sind die schlechteste Rückrundenmannschaft, wenn ich mich nicht täusche. es ist einfach, ja, es war abzusehen, um ehrlich zu sein. Das ist einfach keine Überraschung. Wenn du mit Ghana da mit einer Mannschaft, die zuletzt zweimal in Folge, glaube ich, in den Top Ten war, ne? Wenn du da so abrutscht in den Keller und dann so viele Spiele ohne Sieg bist, sind es 9 jetzt? Ich glaube, ne? 9. 9, ja. Und 7 oder 6 davon auch verloren. Ja, ist die Geduld aufgebraucht. Also das ist leider nicht überraschend.
Ja, er ist nun mal das ganz große, das ganz schwere Erbe von Diego Martinez angetreten. Der hat ja Granada nicht nur von der zweiten in die erste Liga geführt, auch sensationell in die Europa League. Dann auch in der zweiten Saison sich schon ganz gut gehalten, war auch lange in der Europa League dabei. Ja, aber Martinez ist eben freiwillig gegangen im Sommer. Genauso sind auch Yankel Herrera, der war wichtig im Mittelfeld. Roberto Soldado war der Top-Torjäger, der ist jetzt bei Levante. Also es war klar, dass es für Granada ziemlich schwierig wird. Und deswegen sind sie aktuell nur auf Platz 17, gerade noch so auf dem rettenden Ufer, einen Punkt vor Cadiz, aber ja, die Formkurve zeigt natürlich deutlich nach unten, da haben ja die anderen Teams in den letzten Wochen viel mehr gepunktet. Mal gucken, was da was wird, ob da irgendwie, ja, welchen Trainer die da jetzt finden, um da als Feuerwehrmann noch zu agieren für die letzten 11 Spieltage.
Sein Punkteschnitt ist übrigens unterirdisch. 0,97 Punkte pro Spiel in 29 Spielen als Granada-Coach. Also weniger als einen Punkt pro Spiel. Das ist einfach Abstiegs. Das ist auf Abstiegskurs. Das ist ein Niveau wie eines Absteigers. Deswegen, ja, leider folgerichtig, dass sie sich da von ihm trennen. Ich glaube, er hat sogar von allen aktiven Trainern, also die noch im Amt sind, vor der Entlassung quasi, den schlechtesten Punkteschnitt. Also ja, alle Trainer La Ligas, die noch nicht entlassen wurden in der Saison. Deswegen, es war folgerichtig, es war abzusehen. Es ist einfach keine Überraschung.
Ja, da geht auch Morenos Trainerkarriere dann vielleicht nicht mehr ganz so die großen Aussichten. War ja bei Spanien lange Co-Trainer, auch bei Barca Co-Trainer. Das sah ja ganz gut aus, bis er dann eben gemeint hat, an dem Posten bei Spanien festzuhalten, als Luis Enrique zurückkehren wollte. Das war so ein bisschen schon mal der moralische Knacks in seiner Karriere dann bei der AS Monaco. Hat er keinen wirklichen Erfolg gehabt, jetzt auch beim FC Granada. Ja, wird schwierig für ihn. Mal gucken, wo man ihn sieht in der weiteren Zukunft. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum ersten kleinen Topspiel des Wochenendes, wo es vielleicht gar nicht so viel zu besprechen gibt, später vielleicht im Hinblick auf PSG, denn Real Madrid hat gezeigt, sie können Remontadas, sie können Aufholjagden, 0-1 zurückgelegen gegen Real Sociedad, mal wieder Dani Carvajal, einen Elfmeter verschuldet, eieiei, was macht er da gegen David Silva? Aber dann eben Real, ganz guten Druck aufgebaut, das Mittelfeld war da überragend, natürlich Camavinga und Modric hauen da 2 Golassos raus, Benzema trifft auch 2-mal, wird jeweils aberkannt, am Ende dann noch ein Elfmeter. Ja, und so gab es dann ein 4-1 gegen La Real im königlichen Duell. Wie hast du es so gesehen?
Es ging sehr schnell, sehr schief für La Real, also für die Mannschaft aus San Sebastian, denn ich fand, sie hatten richtig gut begonnen. Also es hat mir gut gefallen, so in der ersten Halbzeit, ich weiß jetzt nicht, 20 Minuten, 30 Minuten, fand ich sie gut, fand ich sie wirklich alles andere als schlecht, ging ja auch in Führung, aber irgendwie
haben sie dann gedacht, oh, wir führen, das verteidigen wir
jetzt. Ja, so ein bisschen Zeit. Wahrscheinlich genau dieses Mindset gehabt, plus den Faden völlig verloren. Und dann natürlich auch zwei tolle Schüsse, 2 Golassos. Muss natürlich nicht immer jeden Tag reingehen, vor allem der erste war ja leicht abgefälscht auch. Also so ein bisschen, natürlich ein toller Schuss trotzdem, aber minimal abgefälscht. Also ein bisschen Glück schon auch oder Pech aus Sicht von Real Sociedad, aber dann völlig den Faden verloren. Also mit den Gegentoren kamen sie gar nicht zurecht, vor allem im zweiten. Ne? Das war ja wirklich dann so ein bisschen fast schon der emotionale oder moralische Genickbruch, fand ich. Hat sich so angefühlt und du hast auch am Jubel von Real Madrid gesehen, wie gut ihnen das tut, dieses Tor, und dass das wirklich nochmal ein Hochgefühl gibt und dass dann völlig die Emotionen sich geändert haben. Ne? Am Anfang dachte ich mir, hoppla, Real Madrid, was ist da los? Rückstand und in 3 Tagen kommt PSG und das wird schwierig und Real Sociedad im Bernabeu, da fühlen sie sich ja ab und zu in letzter Zeit gar nicht unwohl.
Nur in der Copa.
Ja, aber ich dachte mir, oh, das wird jetzt ein richtig schweres Spiel und wer weiß, vielleicht Punktverlust, aber man muss da auch Real Madrid loben, tolle Antwort gegeben, auch in der ersten Halbzeit schon geantwortet, also auch wirklich eine Reaktion schnell gezeigt und wie gesagt, die La Real, die haben dann völlig den Faden verloren und von daher, ja, ein bisschen so 2 Gesichter gezeigt, denn nochmal, ich fand, sie haben gut angefangen, also auch spielerisch gut angefangen, aber das war dann schnell weg.
War dann schnell weg, weil einfach Reals Druck ganz groß war und endlich mussten sie dann mal im ersten Durchgang schon ein bisschen das Tempo anziehen, es war ja davor die 8 ersten Halbzeiten in den 8 Spielen davor nie ein Tor gemacht und der Rekord bei Real Madrid lag bei 9 ersten Halbzeiten in Folge nicht getroffen. Also den Rekord haben sie gerade so noch abgewendet, den zu egalisieren und dann eben noch im zweiten Durchgang noch mehr den Druck erhöht und irgendwie Real Sociedad, ja, ist eben auch der Wurm drin, wie wir schon oft gesagt haben. Nach einer starken Hinrunde verlieren die einfach irgendwie den Faden irgendwann, Doppelbelastung hier, auch ein schmaler Kader vielleicht da und wenn jetzt auch Isak Oyarzabal nicht so richtig in Form sind, dann passiert das eben, dass sie jetzt aktuell immerhin noch Sechster sind, hatten ja das Nachholspiel unter der Woche gewonnen, deswegen Villarreal aktuell wieder nur noch Siebter, aber ja, viel weiter geht's dafür, Real Sociedad glaube ich jetzt auch nicht mehr. Ich hätte noch das Thema, wenn wir eh hier in der Folge wieder ein paar Aufreger mit drin haben, ich würde noch das erste nicht gegebene Benzema-Tor mit reinnehmen. Es war ja Abseitssituation nach, das passt glaube ich von Modric oder so, aber ich finde, das ist eine Situation, die man einfach nicht auflösen kann, weil man nie genau sagen kann, wann hat der Ball genau den Pass oder den Fuß des Vorlagengebers verlassen und so. Liegen da irgendwie diese blaue und die rote Linie so dicht hintereinander. Dabei sieht man klar, das ist eigentlich klare Höhe. Man kann nicht hundertprozentig sagen, ist das jetzt Abseits, ist Benzema da 1 Zentimeter oder 2 Zentimeter im Abseits oder den Frame vorher noch dahinter. Das ist für mich so eine nervige Sache, wo dann der Videoschiedsrichter vielleicht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben müsste. Kann man nicht klar entscheiden. Haben wir auch später so eine Situation bei Celta gegen Mallorca, wo man auch nicht den Kontakt oder die Berührung mit dem Ball sieht bei einem Handspiel, wo ich sagen muss, da muss einfach ein bisschen im Zweifel für den Stürmer im Zweifel weiterlaufen lassen sein, oder?
Da gab es in England beim Carabao Cup-Finale zwischen Chelsea und Liverpool auch eine Szene, ich glaube, es war sogar in der Verlängerung, Lukaku hat das Tor geschossen für Chelsea und dann war auch so ein Millimeter Abseits, wo auch von der Schulter Lukakus zum, weiß ich nicht, Abwehrbein oder was, des Liverpool-Spielers, also mit bloßem Auge keinerlei Unterschied zu sehen, war auch Freeze-Frame etc., die Linien quasi fast identisch. Dann haben sie auch gesagt, ja, ist abseits, weil er ist halt 3 Zentimeter weiter vorne mit seiner Schulter. Also schon auch hart. Denn ich bin da auch Fan von zu sagen, versuche es mit dem bloßen Auge zu sehen und wenn es da gar kein Unterschied auszumachen ist, dann zoom nicht ran und sucht irgendwie 3 Zentimeter Unterschied und messt dann ewig nach, sondern im Zweifel für den Stürmer, also so wie es ja früher immer war in der VAR-Ära. Ja, wäre ich grundsätzlich schon auch eher dafür grundsätzlich, dass man so enge Situationen, die man einfach nicht aufschlüsseln kann, wo es wirklich nach identischer gleicher Höhe aussieht, dass man da weiterlaufen lässt grundsätzlich. Ich hatte aber eh das Gefühl, dass das in La Liga in der Saison häufiger gemacht wird. Also ich meine, sie messen jetzt nicht immer jedes Mal 5 Minuten rum, sondern messen quasi schneller als früher. Also so, ich mache das jetzt mal schneller, passt schon. So dieses typische, passt schon. Einfach nur ein Gefühl, weiß nicht, ob es da eine Anweisung gab oder so, aber mein Gefühl zeigt mir zum Beispiel, gab es, ich meine, 2 Barca-Tore in der Saison, wo ich eigentlich dachte, das ist Abseits. Also vor allem jüngst, Aubameyang in Valencia war das, da hatte ich mit dem bloßen Auge gesagt, der muss da einen Schritt weiter vorne sein. Das, ich meine, Querpass Dembélé war es, bin ich mir nicht mehr sicher. Das sah für mich sogar mit bloßem Auge nach Abseits aus. Also ich war mir sicher, dass da wird der Abseits-Call kommen, wenn VAR danach misst. Nee, angeblich kein Abseits. Wo ich mir auch dachte, okay, überraschend. Deswegen hatte ich schon das Gefühl, dass sie nicht mehr ganz so genau jeden Millimeter messen, sondern eher so, ja, kurz anlegen, ja, passt schon weiter. Aber ja, mal geht's in die Richtung, mal in die andere. Ne?
Ja, aber gut, PSG-Vorschau machen wir eben später noch, das war jetzt soweit Real. Und wenn wir schon bei Aufregern sind, dann gehen wir doch gleich noch zum FC Elche. Die hätten mich ja doch fast überrascht, gehen auf einmal 1-0 in Führung. Ich dachte mir schon, ihr versaut mir jetzt wieder den Tipp. Hab ja mal wieder auf Barca getippt. Aber dann eben ist es doch noch passiert, dass da eben, wer war es, Barragans Ellenbogen so ein bisschen rausgezuckt ist. Also was heißt ein bisschen, es war eine Bewegung dann hin zum Ball, aber ich tue mich da schwer, das als Absicht zu deklarieren. Es war halt irgendwie eine Art Instinkt und das kann er halt nicht unterdrücken, aber ja, er hat sich einfach blöd angestellt. Blöd ist aber auch, dass der Ball vorher ja so im Ping-Pong zwischen Memphis und ihm so hin und her geht, also er konnte das gar nicht richtig berechnen, weil es so schnell ging und ja, irgendwie schwierige Szene, aber ja, er hat da eben rausgezuckt, bisschen blöd, da muss er einfach irgendwie, wie wir immer sagen, die Arme an den Arm antackern im Strafraum, damit sowas nicht gepfiffen wird, aber es ist dann eben wieder so ein Softcall, der dann aktuell leider Handspiel ist, oder?
Eine der schwersten Szenen, Handspielszenen, die es zu bewerten gibt, ich glaube in der ganzen Saison. Also auch in Real Life habe ich auch eine Sprachnachricht an Freunde geschickt. Boah, Leute, schaut euch diesen Handelfmeter an. Wenn ich Schiedsrichter wäre, ich wüsste nicht, ob ich Elfmeter gebe oder nicht. Also ohne Witz, wenn die mich an den Bildschirm schicken, ich könnte dir nicht sagen, was ich fand. Ich fand das so, so schwer zu entscheiden. Wirklich auch ohne jegliche Barca-Brille, das ist einfach ein unfassbar schwerer Call. Ich kann für und wider verstehen. Also ich kann verstehen, warum sich sehr, sehr viele in Spanien dann aufregen, vor allem natürlich Elche, logisch, dass sie sagen, ja, das ist niemals Absicht und das passiert völlig Zufall und der will das gar nicht und irgendwie springt da der Ball ein bisschen hin. Aber es ist ja absolut Ping-Pong, wie du sagst, aber es gibt halt auch die Sichtweise des Schiedsrichters Hernandez, der ja dann schön mit seiner Gestik und Mimik angezeigt hat, da zuckt der Arm raus, also der Ellbogen. Also er macht diese aktive Bewegung und buxiert den Ball aktiv ins Tor aus. Und als Hernandez das am Bildschirm stehend gemacht hat mit seinem Arm, habe ich auch verstanden, warum er das so interpretiert, weil es auf manchen Bildern sieht das wirklich so aus. Also von daher, ich verstehe beide Sichtweisen, ich verstehe, wenn man ihn gibt, ich verstehe, wenn man ihn nicht gibt. Es ist einer der schwersten Handelfmeter, an die ich mich erinnern kann. Also wirklich super, super schwer für mich, 50-50. Ich kann Hernandez keinen Vorwurf machen, dass er so interpretiert, aber ich kann jeden Elche-Spieler verstehen, dass er sagt, ey, das ist kein Handelfmeter. Und auch Barca-Fans in meiner Twitter-Timeline habe ich auch gesehen, die gesagt haben, boah, da hatte Barca mega Dusel, das ist kein Handspiel oder kein strafbares Handspiel. Von daher, ja, irgendwo auch ein bisschen Glück für Barca, aber ich verstehe auch, warum man ihm pfeift. Es ist einfach super, super schwer.
Ja, das in La Liga wird sowas eben gepfiffen, auch wenn es jetzt nicht die ganz große Absicht war, sondern eher so eine Art Reflexinstinkt, dass der Ellbogen da rausgeht, blöd. Aber wenn das dann eben 50-50-mäßig Elfmeter war, dann finde ich, kann man auch noch über das Alba-Ding reden, weil der springt eben auch hoch, hat den Arm so ein bisschen abgespreizt, als will er irgendwie Iron Man sein und da geht dann auch der Ball hin. Also auch nicht die 100%ige Absicht, aber macht sich eben ein bisschen breiter und wenn der Arm oder die Hand da nicht ist, dann geht der Ball vielleicht der Schuss vorbei. Also auch so eine knifflige Situation, kann man schon auch drüber reden, oder?
Und genau da widerspreche ich jetzt tatsächlich, weil ich finde, die Szenen sind nicht vergleichbar, weil Alba sich wegdreht, also wirklich, er dreht ihm den Rücken zu, der Arm ist angelegt, also quasi auf kompletter Körperhöhe, er schnellt eben nicht raus, also er verbreitert seine Körperfläche nicht, wie eben der Elche-Spieler, der kurz rauszuckt und den Ball dann aktiv spielt, sondern Alba dreht sich um, sieht nicht, wo der Ball hinkommt, der Ball wird, meine ich, auch vom Elche-Spieler per Kopf verlängert aus 10 Zentimetern, das ist ja dann auch ein Kriterium, wenn kurz vor dir jemand den Ball verlängert per Kopf oder wie auch immer abfälscht und er dir dann an die Hand prallt, dass es dann kein Elfmeter ist.
Ja, das plus, Ping-Pong hat man auch bei Barragan.
Plus, er dreht sich um, also er sieht nicht, wohin der Ball geht, plus der Arm ist angelegt auf Körperhöhe, Breite, also er vergrößert die Körperfläche nicht. Und diese drei Kriterien sprechen dann dafür, dass das kein Handspiel war, von daher.
Da waren doch 20, 30 Zentimeter zwischen Hüfte und Hand. Also in der Drehung ist sie dann...
Ja, aber der ist ja trotzdem angelegt, also ist ja nicht abgespreizt. Du machst ja nicht das T-Zeichen oder du hältst ihn ja nicht über Kopfhöhe, sondern er verlängert ja nur den Körper nach unten und verbreitert ihn nicht so. Ja. Und deswegen ist es ja eine natürliche Handbewegung quasi. Und nochmal, er dreht sich ja weg. Also er guckt da ja nicht hin. Deswegen keine Verbreiterung, keine Absicht, aus kurzer Distanz abgefälscht. Er sieht das nicht. Deswegen für mich tatsächlich die völlig korrekte Entscheidung. Für mich überhaupt kein Aufreger. Das darf niemals Handspielelfmeter sein. Natürlich hast du immer in der Liga Angst, dass es für alles mögliche Handspiel gibt. Dazu kommen wir gleich. Beim Celta-Spiel gab es für mich einen viel, viel größeren Aufreger. Ja. Da gab es zwei Handelfmeter. Der eine ist für mich... Da nehme ich mal schon mal was vorweg, eine Fehlentscheidung. Aber das ist jetzt für mich ein korrekter Call. Also das darf kein Elfmeter sein, das wäre einfach ein falscher Pfiff. Nichtsdestotrotz, super schwer für Hernandez, wenn da 7 Elche-Spieler auf dich zurennen und dich zusammenschreien und dann Handspiel fordern. Das ist schon schwer, diesem Druck standzuhalten. Also da muss ich auch ein bisschen den Schiri in Schutz nehmen oder ihn loben dafür. Das ist echt nicht leicht, wenn da so viele Gegner auf dich einplärren und einschreien und Handspiel emotional fordern, was man ja irgendwo auch versteht, weil vor 3 Minuten gab es auf der anderen Seite einen strittigen Handelfmeter, dann willst du auf der Gegenseite natürlich für deine Mannschaft auch einen Handelfmeter. Mhm. Also das heißt, musst du als Schiedsrichter auch erstmal aushalten. Von daher Chapeau, für mich die 100% korrekte Entscheidung, aber nicht leicht zu treffen.
Okay, na gut. Unabhängig von den Entscheidungen muss man ja auch sagen, Barca war ja eigentlich ganz gut im Spiel drin. Edgar Badia hat einfach wieder ein Riesenspiel gemacht und ich glaube 9 Schüsse aufs Tor abgewehrt. Und ja, so gesehen hatte sich Barca auf jeden Fall einen Punkt verdient und dann summa summarum vielleicht auch irgendwo den Sieg, auch wenn natürlich Frenkie de Jong einiges vergeben hat. Und da gab es ja noch so eine geile Goal-Line-Clearance irgendwie von, ich weiß schon gar nicht mehr, irgendeinem Elche-Spieler so kurz vor der Linie. Da war Barca schon eher am Drücker, aber naja, Elche hätte da auch vielleicht Barca ärgern können, gab ja erst das 2-2 gegen Real Madrid. Aber gut, auf Elche ist da kein Verlass.
Naja, also erstmal musst du dich mal wieder zum x-ten Mal entschuldigen, denn die waren richtig gut, Elche. Ne? Ja. Also das muss man schon, da musste ich schon mal zugeben, die haben das richtig, richtig gut gemacht. Barca siegt trotzdem hochverdient. Barcelona hatte einen XG von 4,2. Also die müssen eigentlich 4 Tore in dem Spiel schießen. Mhm. Du hast De Jong, das ist eine Monsterchance, den muss jeder Kreisliga-Kicker machen, ne? Also ja. Da gibt's keine Ausreden. Dann 1-gegen-1 verballert und dann hat er allein in der zweiten Halbzeit Torres, der eingewechselt war, 4 Riesenchancen. Den einen schießt er drüber mit links, den zweimal schießt er Badia an und einmal schießt er ins Außennetz. Also dann 3 muss er davon ja auch machen. So. Und dann sind das allein, 5-6 Tore. Also Barca muss da das Spiel am Ende gewinnen. Dass es gewinnen ist natürlich aufgrund des Elfmeters dann glücklich, weil der so strittig war, klar, und spät im Spiel etc. Aber nur das Spiel betrachtet ist das ein hochverdienter Sieg. Die Leistung war gut, aber man muss auch Elche loben. Die Leistung von Elche war auch richtig gut. Also viel besser können die es ja auch nicht machen. Von daher muss man auch ein bisschen Respekt zollen an den Gegner, der erneut untermauert hat. Er wird die Klasse halten. Ich bin zuversichtlich, dass ich meinen Iskender bekomme. Und er wird die Klasse auch verdient halten, der Verein, weil sie einfach eine wirklich mittlerweile mittelmäßig gute Mannschaft in der Liga sind. Also ne, gehören dem Mittelmaß an, aber machen das wirklich besser als 5, 6, 7, 8 Mannschaften, die unter ihnen stehen. Und deswegen Respekt an Elche.
Francisco, der neue Trainer, macht da einfach tatsächlich gute Arbeit, auch wenn ich immer noch nicht viel über Elche sagen kann, nichts, was die Mannschaft auszeichnet. Aber es funktioniert und es ist da, 29 Punkte aus 14 Spieltagen, passt. Alex wird sehr wahrscheinlich seinen Iskender wohlverdient bekommen. Schauen wir mal, erfahrt ihr dann am Saisonende. Wir haben ein paar Fragen. Du hattest ja auch schon einen Ter Stegen-Tweet abgesetzt und auch Dominik hat gefragt. Es gibt da ja Gerüchte um Marc-André Ter Stegen. Barca kann doch froh sein, so einen Torwart zu haben. Sind das nur klassische Gerüchte, wo nichts dran ist, oder gibt es da irgendwie im Verein, man könnte mit ihm Kasse machen? Was meinst du, Alex?
Ich fange mal so an. Die Kritik ist recht groß an ihm. Er hat sich dazu vor dem, ich meine, Europa-League-Spiel geäußert auf der PK, wo er auch gesagt hat, ihr Medien schießt gern oder schüttet gern Öl ins Feuer und ich analysiere all meine Leistungen und ich sehe Dinge, die ihr gar nicht seht. So, also sehr relaxed, sehr entspannt, sehr selbstbewusst auch, aber die Kritik ist eben groß an seinen Leistungen in dieser Saison und auch irgendwo in der letzten. Er ist nicht mehr auf dem Top-Niveau, auf dem er 2, 3 Jahre war, also so rund ums Jahr 2018, 2019. Ne? Da war er grandios, da war er wirklich absolute Weltklasse. Davon ist ein Stückchen entfernt. Aber die Kritik ist trotzdem viel zu groß, vor allem in den sozialen Medien, auf Twitter, was in meiner Timeline da los ist von irgendwelchen ausländischen Fans, dass die, also die sprechen ihm wirklich so die Klasse ab, dass du meinst, der müsste jetzt in der zweiten oder dritten Liga spielen, so schlecht ist er. Also, ja, der muss weg, der hält keinen Ball, er ist grottenschlecht, Fliegenfänger, sofort verkaufen. Das ist wirklich das Echo, was allein in meiner Timeline los ist. Oh. Und deswegen mein Tweet war eben ironisch, so wegen, oh, guck mal, der ist aber schlecht und hat er ja 2 Bälle richtig gut gehalten, ne? Den einen über die Latte und den anderen war dann eh abseits, aber das waren einfach Top-Paraden. Dahingehend war mein ironischer Tweet so zu lesen, so von wegen, Leute, der ist nicht so schlecht, wie ihn macht, im Gegenteil, der ist einfach richtig gut, der ist nicht mehr Weltklasse gut wie vor 2 Jahren, aber er ist trotzdem meiner Meinung nach für Barcelona der bestmögliche Torwart, den Barca haben kann, weil für Barca halt auch andere Dinge wichtig sind. Nicht nur, wie viele Bälle fische ich auch aus dem Winkel. Klar, da könnte er sich ein bisschen verbessern. Da ist er nicht so super gut in der Saison. Ich glaube, seine prozentuale Paradenquote ist auch nur bei irgendwas 65, 68, 70%, weiß ich jetzt nicht, irgendwie sowas. Also nicht Top-Level. Courtois hat 80 irgendwas, ne? Über 80% seiner Bälle hält Courtois. Das ist grandios. Das ist eben diese Weltklasse in Europa, wenn du über 80 bist und das Ding ist da nur Mittelmaß. Aber er gibt Barca halt so viel mehr, mit Ball am Fuß, die Spieleröffnung, das ist einfach so, so wichtig für Barcelona und deswegen sollte man nicht an ihm rütteln, weil er einfach ein Schlüssel ist für dieses Barca von Xavi erst recht, das eben ne, auf andere Tugenden auch setzt, nicht nur auf die klassischen Torwart, ich halt den Balltugenden. Deswegen ist er für mich unumstritten, um ehrlich zu sein.
Okay. Gut, Dominik hat weiter gefragt, einerseits dann Pläne in der Innenverteidigung. Araujo will, muss ja eigentlich verlängern, für mich ja auch so der beste Innenverteidiger, den Barca hat, aber jetzt gibt es diese Christensen-Gerüchte, wie sieht's da auf der Baustelle aus?
Ich bin mir tatsächlich mittlerweile sicher, dass Christensen kommt. Ablösefrei von Chelsea. Spieler und Verein sollen sich einig sein, hat es in der letzten Woche geheißen, spanische Medien, gibt es auch einen Artikel auf Barca-Welt dazu. Und man las jetzt sogar, dass es diese Woche erneut zu finalen Gesprächen kommt, angeblich fliegen Laporta und Co. oder Alemani oder Cruyff, wer auch immer, nach London, um da den Deal festzuzurren. Also es sieht wirklich danach aus, als würde Christensen im Sommer ablösefrei Barca verstärken. Ein absoluter Coup, wie ihr damals mit Alaba, ne? Wenn so ein Topmann ablösefrei zu haben ist, klar, du zahlst im Hintergrund Handgelder etc., aber du zahlst eben keine Ablösesumme, das ist ein absoluter Coup, das ist ein grandioser Transfer, wenn er denn zustande kommt, da macht Barca vieles richtig. Und sie müssen sich ja auch verstärken in der Innenverteidigung, grundsätzlich schon in der Breite auch erst recht, auf Umtiti kannst du nicht zählen. Longley, glaube ich, wird den Verein im Sommer verlassen, oder zumindest wird Barca alles versuchen, dass man ihm zeigt, hier, such dir einen neuen Verein, der ist nicht gut genug. Und dann hast du eben Eric Garcia, der nicht immer der sicherste ist, du bist da ja kein Fan von ihm. Und du hast natürlich Piqué, der was 35 ist. Also das Gebilde. Der ist
nur schnell, wenn es ums Meckern geht beim Schiedsrichter.
Weiß ich jetzt nicht. Aber das Gebilde Abwehr ist nicht das sicherste. Von daher einen ablösefreien Christensen holen ist ein Top-Transfer für Barca. Ich glaube, es wird tatsächlich dazu kommen. Und Araujo soll natürlich verlängert werden. Also da gibt es Gespräche. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch er seinen Vertrag dann verlängern wird. Und weil er einfach auf Jahre hinweg eine feste Größe in dieser Barca-Abwehr sein muss und sein wird, hoffe ich.
Zwei Fragen haben wir noch. Versucht die nächste Mal mit nur einem Satz zu beantworten. Europa League. Wird das ein Kantersieg von Barca gegen Galatasaray? Ich sag nur ein Wort, ja.
Es sollte ein klarer Sieg werden. Kantersieg, ob sie jetzt 5-0 gewinnen oder 6-0 oder 7, weiß ich nicht. Aber es sollte 3-0 plus 3-1, 4-1, 4-0, sowas. Also es würde mich, ich will jetzt nicht sagen überraschen, wenn es nicht so kommt, aber die Zeichen stehen gut, denn Barca sollte wirklich besser als Galatasaray sein. Ohne, dass ich ihnen zu nahe treten will, aber spanische deutlich Liga, türkische Liga, da ist eine Diskrepanz und dann ist Barca aktuell so gut drauf. Genau. Nur der Torres muss halt mal die Dinger machen vorne. Ne?
Ja, nicht wie gegen Elche. Ja. Und vielleicht könnt ihr ja doch noch einen Offensiven gebrauchen, auch wenn es ja jetzt mit Aubameyang und so weiter gut funktioniert. Da hat eben Nicola, unser neuer Patreon, uns geschrieben und gefragt zum Thema Haaland nochmal. Gerüchte hier, Real, Barca und so weiter. Aber ihm geht es so ein bisschen um die Sache, jetzt hat er wieder die Muskelverletzung, fällt wieder eine Weile aus, wie wir das sehen, ob er so ein bisschen der nächste Dembélé sein könnte, sprich ein Spieler mit enormen, riesigen Talent, aber eben auch oft verletzt und irgendwie anfällig für so Kleinigkeiten. Was meinst du?
Ein bisschen besorgniserregend ist es absolut. Für die BVB-Fans sowieso, die ihn seit Wochen vermissen. Und ich habe auch neulich die Verletzungshistorie angesehen. Ich glaube, seit 2019 hat er 11 Verletzungen schon, Haaland. Das ist ziemlich heftig. Das ist ziemlich
auch mal viel. Kleinere,
aber immer wieder kleinere. Das ist ja das viel besorgniserregende, wenn dir einer den Fuß bricht, weil er dich umhaut, mit gestrickten Beinen, kannst du ja nichts dafür. So, dann fällst du nicht 4 Monate aus, passiert. Ja. Aber immer wieder kleinere, auch Muskelverletzungen, auch in verschiedenen Körperteilen. Also bei Dembélé sind es ja fast immer die Oberschenkel, die hinteren Oberschenkelmuskel gewesen. Bei Haaland alles möglich, also auch Hüftbeuger und irgendwas Oberschenkel und dann wieder irgendwas im Knie und dann was in der Wade und dann wieder was in der Hüfte. Also wirklich immer wieder verschiedene Sachen. Ein bisschen besorgniserregend ist das absolut, vor allem im jungen Alter, wenn du immer wieder außen vor bist. Und nochmal, ich meine, es sind 11 Verletzungen in jetzt 2,5, 3 Jahren. Das ist schon ziemlich viel, ja.
Ich glaube, allein in dieser Saison gab es schon da 4 unterschiedliche Ausfälle so bei ihm. Ja, mit 21 Jahren ist das, sollten die Alarmglocken ein bisschen schrillen. Trotzdem wird es ja dieses Wettbieten um ihn im Sommer geben. Und egal, wie viel Barca da bieten kann, ob jetzt da Real Madrid in der Pole-Position ist. Also er hat da ja dann trotzdem, glaube ich, die Qual der Wahl, weil auch City und PSG und vielleicht sogar die Bayern werden ja mal anfragen. Guck mal, wir könnten ja auch dir irgendwie 15 Millionen netto im Monat im Jahr bieten. Willst du nicht auch vielleicht zu uns kommen? Aber ob da jetzt, ich glaube, Spanien hat er, glaube ich, Watzke mal gesagt, von wegen, er würde eher Spanien bevorzugen, die spanische Liga könnte Haaland eher liegen, ist dann nur die Frage, wie ich immer sage, für mich ist einfach unberechenbar, was will Papa Haaland, was will Raiola, was handeln die noch aus, und wenn City noch einen Lamborghini oben drauf legt, dann wird Papa Haaland vielleicht sagen, komm Jung, kannst auch in Zukunft noch für Barca oder Real unterschreiben, mach doch erstmal was auch immer, oder?
Ja, es sind halt ewige Wasserstandsmeldungen mittlerweile alle 3 Tage schon. Also es ist ja, wir haben ja erst Anfang März und es geht ja schon wirklich im Tagesrhythmus los bei Haaland. Also letzte Woche hieß es, ziemlich interessant übrigens, dass sich Xavi und Haaland persönlich in München getroffen haben. Warum München? Haaland war dort zu Reha-Zwecken, also zu medizinischen Untersuchungen, und dann ist Xavi eben angeblich mit Jordi Cruyff hingeflogen. Persönliches Gespräch, hat ihm von seinem Projekt erzählt, wie er ihn in der neuen Mannschaft einbauen würde, etc. Dann wurde Xavi dazu befragt auf der PK und er hat es nicht geleugnet. Er hat nur gesagt, ich kann nicht über Details sprechen, wir arbeiten an der Zukunft. Also ich sag mal so, ein Dementi sieht natürlich anders aus, von daher ist da offenbar was dran. Auch Laporta wurde dazu gefragt. Und dann Laporta nur, da gibt es auch einen Artikel über auf Barca-Welt, da wird dann auch das ganze Zitat wiedergegeben, aber Laporta hat sinngemäß wirklich rumgeeiert, ich habe mir das angehört, weil es war live im Radio bei, ich meine, Cadena Ser oder Cadena Coppe, und dann wirklich rumgeeiert, nein, es gab keine Verhandlungen, von Verhandlungen weiß ich nichts. Ja, aber wie sieht's denn mit Treffen aus? Ja, nee, Verhandlungen gab's keine, wir verhandeln nur mit Dortmund. Ja, ja, aber haben sie sich denn getroffen? Ja, das geht mich nichts an, so ungefähr sinngemäß, also... Okay. Ne? Er dementi, ja, er dementiert Verhandlungen, ja, aber das war ja gar nicht die Frage. Die Frage war ja, hat sich Xavi mit ihm getroffen und offenbar stimmt das wirklich. Also da wird noch so viel passieren, alle zwei, drei Tage gibt es neue Meldungen. Die AS hatte am Donnerstag, er will zu Real Madrid, die Sport und Mundo Deportivo hat natürlich, Xavi trifft sich, Offensiva, Por Haaland, was weiß ich. Ne? Jetzt heute schreibt die Athletic, dass Man City und Real Madrid in der Pole Position sind und es wird wohl ein Wettrennen zwischen diesen beiden werden. Also alle drei Tage gibt es sowas Neues und wir haben halt Anfang März. Ne? Also es geht noch drei Monate so weiter wahrscheinlich.
Und wenn PSG erstmal erkennt, oh, Mbappé wird wirklich gehen, dann können die auch nochmal einiges on top bieten mit ihm. Aber gut, da werden wir noch die nächsten Folgen schauen. Da kommt ja vielleicht auch noch die eine oder andere Frage von euch. So, wir kommen zu einem weiteren Partidazo, einem mit Mega-Aufregern bei diesem Spiel. Erstmal, es war natürlich sensationell, was zwischen Celta und Mallorca passiert ist. Celta geht in Führung, Mallorca gleich aus. Celta geht in Führung, Mallorca gleich wieder aus. Celta geht in Führung, Mallorca gleich nochmal aus, also dreimal gleichen die aus und dann am Ende ist es trotzdem in der 96. Minute, dass Iago Aspas mal wieder dann zur Tat schreiten muss, Elfmeter verwandelt. Der Elfmeter ging in Ordnung, da hat sich ja der zweite, da hat sich Denis Suarez im Strafraum durchgetankt, dann irgendwie so Chip in die Mitte und da waren dann eben irgendwie drei, vier Arme sogar im Weg, da haben sich die Mallorca-Verteidiger tatsächlich ein bisschen schlampig angestellt, aber eben davor das Ding, Elfmeter für Mallorca, Salva Sevilla hat ihn verwandelt zum 3:3, das war in der 87. Minute, aber so richtig erwartet hat da keiner einen Elfmeter, also das war ja Muriqi von Mallorca, hat so aus der Drehung geschossen und da waren dann eben auch die Celta-Verteidiger mit dran, haben den bis, wollten eben natürlich den Weg zumachen, blockieren und so weiter. Der Schuss geht knapp drüber, Muriqi macht nur den Arm hoch von wegen, hey, da war noch, der wurde noch abgefälscht, muss Ecke geben, jo, es gibt Ecke und auf einmal alle warten auf die Ecke, die Zeit verläuft und der Schiedsrichter greift sich ans Ohr, wie, da war was, hä, okay, das schaue ich mir mal an. Aber da kommen wir jetzt drauf, es gab einfach nichts zu sehen. Ich sehe nicht, wo da der Schuss von Muriqi irgendwo eine Hand, einen Arm berührt haben soll. Die Hand war in der Nähe, die Fingerspitzen, aber es gibt keine Situation, wo man sieht, ach da, jetzt wird der Ball abgefälscht, jetzt ändert er seine Drehung oder dass die Finger zurückflatschen oder so vom Hugo Mayo, der sah ja dann sogar noch gelb-rot. Dieser Elfmeter wurde gegeben, weil Videoschiedsrichter und Schiedsrichter da nur ahnen konnten, dass es zu einem Handspiel kam. Deswegen wurde der Elfmeter gegeben. Das ist doch nicht richtig.
Ein kleiner Rant von Nils Kern. Normalerweise bin ich ja derjenige, der sich bei Handspielen immer so aufregt und reinsteigert. Schön, dass es auch dich mal drin ist. Also ich bin's tatsächlich leid über diese elendigen Handelfmeter in jeder Folge hier sprechen zu müssen.
Tut uns leid.
Aber es ist halt wiederkehrendes Thema und in dem Fall bin ich voll bei dir. Das darf doch niemals Elfmeter sein. Also ich fange mit dem anderen Elfmeter an, weil das die kürzere Geschichte ist. Vergrößerung der Körperfläche, da hält der Mallorca, also der 4:3 Elfmeter, ne, dann für Celta, da ist der Arm wirklich über Kopfhöhe, er hält ihn weg, er spreizt ihn ab, da stellt sich einfach blöd an. Ich sage auch nicht, dass es 100% natürlich Absicht war, aber eben, das ist halt das Ding, wenn du den Arm über dem Kopf hältst, also wirklich wie so eine Faust, wie so ein Torjubel fast schon, und dann wirst du angebolzt, bist du selbst schuld. So, also, das ist ein Elfmeter, da gehe ich mit. Aber der Elfmeter für Mallorca, vor allem der Spieler, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher es war, dreht sich sogar weg von Celta.
Hugo Mayo.
Stimmt, Hugo Mayo war es genau, der Kapitän. Ja. Dreht sich sogar weg und die Hand ist sogar am Körper, also du siehst das jetzt, der weil Oberarm, ich hier im Video bin, aber er hält ihn so angelegt, dreht sich weg und er viel mehr kann er gar nicht machen. Also der will, weder ist wirklich die Körperfläche vergrößert, noch will er das, noch spreizt er ihn komplett ab, noch. Nein, das ist kein Elfmeter. Und dann suchen sie wieder und gucken was. Und dein Argument ist ja, man sieht auch gar nicht, ob er ihn wirklich abfälscht. Auch da bin ich mir nicht sicher. Also ich kann es auch nur erahnen, aber Ich glaube schon, dass er ihn mit dem Arm abfälscht, aber selbst wenn er
Fingerspitzen dann.
Aber selbst wenn er es tut, der Arm ist angelegt, er dreht sich weg. Wir sind wieder beim Thema Wegdrehen. Wenn ich mich wirklich wegdrehe, möchte ich ja nicht, dass mich der Ball erwischt, weil er dreht sich ja mit dem Rücken zu. Also er will ihn ja nicht mit dem Arm spielen. Der Arm ist komplett am Körper, natürlich nicht tausendprozentig angenäht, weil dann würdest du wie ein Pinguin rumrennen oder wie ein, ne, weiß ich nicht. Aber viel mehr kann der Verteidiger nicht machen, um ein Handspiel zu verhindern. Ja. Und dann wird er vielleicht minimal angeschossen. Das darf kein Elfmeter sein. Also für mich ist das eine Fehlentscheidung. Das regt mich auch einfach wirklich auf, diese bescheuerten Handelfmeter, dass die wieder gegeben werden. Das sollte keiner sein, das darf keiner sein. Und so gesehen war ich sogar froh darüber, dass dann tatsächlich Selta auf der anderen Seite auch noch einen Handelfmeter bekommen hat in der 95. Und dann hat der Aspas sogar Dusel, weil der Elfmeter ist ja nicht mehr gut geschossen und flutscht unterm Torhüter durch, ne? Strittig ohne Ende, jede Woche der gleiche Scheiß. Es nervt einfach. Ja.
Schade. Aber gut, weil kurios einfach auch, dass der Schütze, der Angreifer Muriqi in dem Fall gar nicht protestiert hat. Der hat einfach nur den Arm gehoben von wegen, hey, gibt Ecke, wurde noch irgendwie abgefälscht. Aber gar nicht, dass er dann Handelfmeter gefordert hat. Naja, das in den Highlights anzuschauen, liebe Zuschauer, wird schwierig. Hatte ich jetzt auch einen kleinen Tweet noch abgesetzt von wegen, wir hatten hier ein Partidas mit 7 Toren. Es ging hin und her, hat Mallorca 3-mal ausgeglichen, da diese Aufreger noch, auch noch rote Karten und so weiter. Und das hat The Zone in den Highlights irgendwie auf 3 Minuten 59 runtergestampft. Das ist ziemlich unglücklich, aber ist eben leider eine rechte Sache, wie sie auch mir dann noch geantwortet haben, dass sie da genaue Vorgaben haben, wie lang die Highlights sein dürfen, dass es nicht mehr als 4 Minuten sein dürfen, was sehr schade ist, weil irgendwo solche Partidasus, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir mehr als 6 Tore in einem Spiel haben, was dann irgendwie hier ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, dass dann auch nur der englische Kommentar Mitschnitt ist, also nicht nochmal extra eingesprochen, weder vom Engländer noch vom Deutschen, ist auch schade, merkt man einfach, La Liga ist da vielleicht nicht das ganz beliebteste Format bei The Zone, aber hat leider rechte Gründe jetzt mit der Länge, was schade ist.
Genau aus dem Grund bemühen wir uns ja hier in jeder Folge, ne? Die verschiedenen Spiele und die verschiedenen Szenen ja auch detailliert zu besprechen, eben weil das in Deutschland halt leider, vor allem bei solchen Spielen und bei solchen Mannschaften, das Celta Mallorca, das wird stiefmütterlich behandelt, grundsätzlich in der Medienlandschaft in Deutschland. Und deswegen bemühen wir uns ja wirklich, das recht ausführlich zu machen. Ich hoffe, wir werden dem halbwegs gerecht. Es ist ein altes Thema, ne? Solche Spiele, solche Mannschaften, solche Vereine werden halt in Deutschland kaum gecovert, nicht nur jetzt bei Highlights generell, sondern auch überhaupt, ne? Altes Thema.
Altes Thema. Ja, ein Partidazo haben wir noch, das war dann am Sonntagabend in Sevilla, da war Atletico zu Gast und ja, war ja eigentlich so das Verfolgerduell und siehe da, Atletico hat sich durchgesetzt, hat jetzt auch Betis aus den Champions League Plätzen verdrängt, La Liga, Nature is Healing in La Liga, jetzt Atletico wieder auf Platz 4, punktgleich mit Barca, weil Betis dann doch vielleicht irgendwo das Thema Doppelbelastung und eben auch in Topspielen vielleicht nicht so griffig ist, also sie hatten von den letzten, was waren es, 5 Spieltagen, 3 verloren und das war eben das Derby gegen Sevilla, Atletico und auch noch Villarreal, also gegen die 3 große Teams eher, haben sie eher versagt.
Gegen 3 direkte Konkurrenten nicht mal einen Punkt geholt. Also nie mal einen Unentschieden, dass du die wenigstens auf Abstand hältst. Villarreal ist ja Betis auch komplett im Nacken, sondern wirklich auch alle 3 Spiele verloren. Das spricht schon auch ein bisschen Bände, dass du eben in Top-Spielen dann nicht da bist. Übrigens auch in den Hinspielen der Hinrunde haben sie bei Atletico 3-0 verloren, zu Hause gegen Sevilla 2-0 und in Villarreal 2-0. So, also du siehst schon bei diesen direkten Duellen gegen die Top-Teams, gegen die Champions League und Europa League Konkurrenten, da fehlt Betis leider einfach ein bisschen was. Das sind zu viele Niederlagen, es sind auch jetzt 3 Niederlagen in 5 Spielen, das ist einfach too much, vor allem wenn Barca jetzt richtig Gas gibt und auch Atletico sich konsolidiert und stabilisiert und dann fliegst du halt leider aus den Champions League-Rängen raus. Ich sag deswegen leider, weil es würde mich schon freuen, wenn der Betis grundsätzlich da noch weiter oben mitmischen kann. Sie spielen eine tolle Saison, es ist ein cooler Traditionsverein. Ich freue mich auch, dass sie im Pokalfinale stehen, aber man sieht eben, wenn die Großen ernst machen, wenn die sich stabilisieren und konsolidieren, dann ist Betis halt eine Stufe drunter, genauso wie für Real Sociedad gilt das ja auch. Ne? Mhm. Das ist halt dann einfach so, aber ja, das war jetzt wirklich auch wieder bitter, dieses 1-3 gegen Atletico. Vor allem, ich fand, die Mannschaft unterm Strich auf Augenhöhe agiert, aber Atleti war halt eiskalter bei seinen Torchancen, hatte dann auch ziemlich viel Platz, also die Abwehr von Betis ist ja auch immer nicht die Nicht die sattelfesteste, und das hast du jetzt auch gesehen. Griezmann übrigens, tolles Dribbling. Ich wusste gar nicht, dass er sowas kann, ne?
Da das da beim 3-1?
3-1 auf Außen vor allem sich durchgesetzt, in die Tiefe gesprintet, zurückgelegt. Klar, da stand es 2-1, Betis musste aufmachen, aber trotzdem. Drei Gegentore zu Hause gegen direkten Konkurrenten, 1-3 verlieren, dann fehlt dir halt eben ein Quäntchen, ne?
Ja. Wir hatten schon oft gesagt, Betis steht für Offensivfußball, das ist frisch, egal ob der Fekir einen raushaut, Canales, Boche, Iglesias, Willian, José, das kann sich schon sehen lassen, aber dann eben auch teilweise, dass sie zu hoch verteidigen. Da gab es ja im ersten Durchgang diese eine Szene, wo Betis irgendwie zu hoch steht, verliert den Ball, und dann gab es diese 3-gegen-1 Situation, wo dann Carrasco schlecht rübergelegt hat, was dann eben kein Tor wurde, also eigentlich eine hundertprozentige für Atletico, wo man merkt, die haben schon drauf gewartet, die Rochi Blancos, gut für Druck gesorgt und da einfach ein bisschen Betis vielleicht in die Falle gelockt. War ja auch Felix Tor früh, war ja auch nicht so optimal verteidigt, vielleicht Felix ein bisschen zu weit Platz gehabt, Correa sich gut durchgesetzt. Also Pellegrini hat die Defensive wieder in den Griff bekommen, es war ja mal die Schießbude der Liga, jetzt eben 35 Gegentore nach 27 Spieltagen, genauso viele wie Atletico, ist okay, aber jetzt auch nicht so sensationell wie der FC Sevilla, die haben ja mit 18 Gegentoren die beste Defensive. Ja, ansonsten, was war in dem Spiel? Ich fand De Paul mal ziemlich gut. Der hatte ja auch mal seine Torbeteiligung, mal gute Pässe in die Tiefe, in den Lauf seiner Mitspieler, hat mir mal ganz gut gefallen.
Thema Konsolidierung Atletico. 4 Siege in Folge gab es jetzt in La Liga. Das wollen wir jetzt nicht unter den Teppich kehren. Naja, das berühmte 4-3 gegen Getafe, dieses dramatische. Ein 3-0 in Osasuna, ein 2-0 gegen Celta, also auch zweimal in Folge zu 0. Und jetzt der Big Point bei Betis. Da hat sich die Abgesänge auf Atletico von uns, um es mal ein bisschen spöttisch zu sagen, die kamen ein bisschen früh. 4 Siege in Folge, zack, bist du wieder Champions League-Ränge. Muss man ja auch mal loben, ne? Dass sie da den Hebel umlegen konnten, die Rojiblancos. Blancos.
Ja, jetzt muss man dann sehen, ob sie da auch den Hebel weiter gegen United umlegen können. Da ist ja erst am 15. März das Rückspiel. Was haben wir denn noch in La Liga? Besonders war, der FC Cádiz hat endlich seinen ersten Heimsieg gefeiert. War ja noch die einzige Mannschaft ohne Heimerfolg. Ja, dafür konnte Cádiz gar nicht so viel. Die haben schon ganz gut gespielt, frisch in lila Trikots aufgrund des internationalen Tags, der Frauentags. Aber worauf ich hinaus will, Grund an diesem 2-0-Sieg ist eher, oder Schuld hat eher Lucas Zidane. War ja schon in der Copa so nicht ganz hundertprozentig sicher, und da eben auch bei beiden Gegentoren ist er ein bisschen wild, kommt nicht an den Ball ran, macht das kurze Eck einmal auf, und dann beim zweiten will er irgendwie die Flanke abfangen, aber kriegt den Ball nicht. Der landet dann bei Gegenspieler und macht dann das Tor. Also ja, Dimitrievski hatte ihm mal den Rang im Tor abgelaufen, war in der Hinrunde meistens im Tor gestanden. Jetzt in den letzten Spielen war wieder Lucas Zidane, aber ich glaube, seine Zeit ist jetzt da auch erstmal wieder vorbei. Weiß, dass jetzt im nächsten Spiel von Rayo Dimitrievski ins Tor kommt, denn man hat da schon gemerkt, irgendwie die Mannschaft ist ein bisschen müde, vielleicht hätte auch Lucas Zidane nach dem Spiel gegen Betis eine Pause gebraucht. Ja, und deswegen geht's für Rayo da auch, werden so ein bisschen durchgereicht, aktuell nur noch 13., was immer noch okay ist, aber die Formkurve zeigt ja nach unten, sie haben ja in der Rückrunde auch nur einen Punkt geholt, Granada 2, also keine guten Prognosen, oder?
Durchgereicht ist wirklich das Stichwort, ich wollte es genauso sagen. Die letzten 6 Spiele in La Liga hat Rayo allesamt verloren. Das musst du dir mal geben. 6 Pleiten in Folge gab's. Das ist abgrundtief schlecht. Also ich weiß auch nicht, was da jetzt los ist. Warum die plötzlich den Faden so völlig verlieren. Klar, dieser Höhenflug zur rund um Weihnachten, ne, als sie dann Vierter, Fünfter waren, dass das nicht anhält, war ja klar. Ja. Aber dass du dann plötzlich das komplette Gegenteil zeigst und jetzt kein Spiel mehr gewinnen kannst. In den letzten 4 Spielen, die haben sie ja allesamt verloren, haben sie auch nur ein Tor geschossen. Also 3 davon, von den 6, ich muss sogar ins Höher gehen, von den 6 Niederlagen kamen 5-0. Das ist ja das Krasse. Sie sind ja eigentlich auch für Offensivfußball bekannt, ne? Stürmisch nach vorne, da viel mit Ball kreieren, dass sie da sehr flotten, ansehnlichen Fußball spielen, aber sie können aktuell auch keine Tore mehr schießen. Also nicht nur, dass sie ständig verlieren, sondern sie schießen auch keine Tore. Das ist besorgniserregend, und tatsächlich mit Blick auf die La Liga-Tabelle, klar, da ist noch ein Polster, aber wie du schon sagst, 13. werden durchgereicht. Es sind aktuell nur, in Anführungszeichen, 7 Punkte Vorsprung auf Cádiz. So, also der Blick ganz klar geht nach unten, und vor 3 Monaten hast du halt geguckt, oh, könnte ich vielleicht europäisch spielen? Und jetzt musst du doch zufrieden sein, wenn du die Klasse hältst am Ende. Also so schnell geht's auch.
So schnell geht's, ja. Hast du noch was zur La Liga? Sonst können wir mal Richtung Königsklasse gucken.
Gucken wir Richtung Königsklasse.
Da gibt es
einiges zu gucken.
Ja, Mittwoch, 21 Uhr im Bernabeu ist PSG zu Gast. Und ich fange diesen kurzen Blog nochmal an mit Input oder einem Text vom Tom, einem unserer Patrons. Der ist Barca-Fan, hat uns aber geschrieben, Real hat gute Chancen, wenn Hakimi nicht fit wird. Auch dieses Trio Messi, Mbappé, Neymar, das ist nicht so ausgeglichen, wenn die drei zusammenspielen. Neymar ist da meistens so in den Räumen von Messi. Das ist irgendwie, da fehlt das Gleichgewicht. Einzige Sache, was er eben sieht bei PSG, dass die bei Kontern einfach tödlich sind und Real muss ja aufmachen, muss mehr investieren. Also natürlich müssen sie schon mal 100% besser spielen als im Hinspiel, aber eben auch von Minute 1 an ähnlichen Druck machen wie jetzt gegen Real Sociedad, aber eben auch aufpassen bei den Kontern, weil ein Mbappé, egal ob der jetzt bei 199 oder 98% Fitness ist, soll ja auch leicht angeschlagen sein. Der ist ja trotzdem, kommt noch mit 200 km/h an und überläuft den Carvajal. Also auch deswegen wäre es, glaube ich, nicht so verkehrt, wenn Valverde und Camavinga auf dem Platz stehen, wenn vielleicht auch Kroos doch ausfällt. Wird ja bei ihm so eine 50-50-Sache mit seinen Oberschenkelproblemen. Er könnte noch fit werden. Ja, aber es wird, glaube ich, das solltet ihr nicht verpassen. Das wird ja diesmal bei der Zone wieder gezeigt. Also könnte ein lustiges Spiel werden.
Ich glaube, das wird wirklich ein lustiges Spiel, mit Betonung auf lustig im Sinne von, wer weiß, was da passiert, und da kann auf beiden Seiten sehr viel passieren. Also Carvajal, absolute Liability da hinten drin bei euch, Unsicherheitsfaktor. Gegen PSG schon A, nicht gut gespielt, B, Elfmeter verschuldet, jetzt ja wieder ein Elfmeter verschuldet am Wochenende, also das ist ein Unsicherheitsfaktor, da wird Neymar oder Mbappé, sofern der gerne über links kommt, die werden da ein bisschen Freude haben mit dem, da würde ich mir Sorgen machen, plus dir fehlt Casemiro vor der Abwehr, das ist, haben wir ja eh besprochen, das ist ein absoluter Schlag ins Kontor für die Blancos, plus jetzt fehlt ja auch noch Toni Kroos, der Regisseur da im Mittelfeld, das ist auch eine Hiobsbotschaft, aber ganz ehrlich, PSG, ich habe es am Wochenende die letzten 20 Minuten gegen Nizza wieder gesehen. Sie haben halt einfach verloren am Wochenende gegen Nizza wieder. Und die spielen nach wie vor nicht wie eine Mannschaft, sondern das sind halt Einzelspieler, die halt, ja, ein bisschen, jetzt machen wir mal das und Messi macht ein bisschen das und dann macht, ach komm, gebe ich mal meinen Kumpel Neymar den Ball, dann macht der mal ein bisschen was. Also das ist auch kein mannschaftlich geschlossener Fußball. Deswegen hat Real trotz dieser Probleme und Ausfälle, wird da trotzdem Chancen haben, die nicht nur zu Toren führen oder zu Torchancen führen, sondern auch Chancen haben aufs Weiterkommen, trotz 0-1. Denn ein Vorteil hat ja Real Madrid, es gibt keine Auswärtstorregel mehr. Weil 0-1 normalerweise wäre ja richtig bescheuert, wenn du 1 kassierst, musst du 3 schießen, ne? Gibt's ja jetzt nicht mehr. Ein 2-1, warum soll Real nicht 2-1 gewinnen und dann geht's halt in die Verlängerung? Also gewinnen nach 90 Minuten und dann, das ist ja der große Vorteil, dass du klar dieses blöde späte Tor kassiert hast, aber dass das Ergebnis so schlimm gar nicht ist, weil es die Auswärtstorregel nicht gibt. Also ich würde Real absolut zutrauen, da grundsätzlich zu gewinnen. Ja. Und dann kann das locker in die Verlängerung gehen.
Wie du schon sagst, das 0-1 ist so das Beste an dem Hinspiel gewesen, hat auch Ancelotti hervorgehoben. Also auch deswegen kann man fast gar nicht von Remontada reden. Man muss ja einfach in Anführungszeichen nur gewinnen. Dann geht es vielleicht in die Verlängerung. Mein Tipp ist auch so 3-2 in den 90 Minuten und dann vielleicht noch in der Verlängerung dann den einen Schlag noch haben, weil einfach Real Madrid da ein bisschen vielleicht die erfahrenere, die coolere, die zusammengewachsenere Mannschaft ist. Und bei PSG, ja, wenn da vorne irgendwie 2-3 sind, die nicht mit nach hinten arbeiten, und jetzt wird eben Real auch den Druck ein bisschen erhöhen, muss einfach bei Kontern aufpassen, deswegen Camavinga, Valverde mit ihrer Geschwindigkeit gegen Mbappé, da wären Casemiro vielleicht auch nicht so optimal aufgeholfen, wenn es eh fast nur ein Spiel auf ein Tor ist. Wird es nicht sein, weil PSG wird mitspielen, aber da steckt schon einiges auf dem Platz, auch dass dann ein Mondi fehlt, wird schon auch wehtun, weil er defensiv so wichtig ist, aber gut, dann spielt eben Alaba links und der kann dir offensiv nochmal mehr mitbringen, auch so dribblingmäßig, also ich bin da weiter guter Dinge, das war ich auch vom Hinspiel, aber da hat ja die Mannschaft einfach ja lange nicht mehr so schlecht gesehen, dass auch Kroos und Modric so viele Bälle verlieren, dass vorne gar nichts ankommt. Das war einfach Angsthasenfußball von Ancelotti und ich glaube eben, jetzt würde die Mannschaft motivieren, mit den Fans im Rücken werden wohl, die Stadionkapazität wird wohl leicht erhöht, dass unten wieder ein paar Tribünen wiederhergestellt werden, auf vielleicht sogar 60.000 Plätze insgesamt. Da wird sich PSG schon umschauen, weil die sind ja auch ein bisschen dafür bekannt, Hinspiel oder in der Hinrunde stark und dann in der Rückrunde im Rückspiel nachlassen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass sie so ein Rückspiel verkacken. Und von dem her bin ich da gespannt, wie Mbappé weiter das vom Bernabéu beeindruckt werden kann, um dann endgültig vielleicht direkt in Madrid zu bleiben. Wird er nicht machen, aber ja, mein Tipp, Real kommt weiter. Du tippst auch, Real kommt weiter, oder was sagst du?
Ich tippe unentschieden, glaube ich, 2-2. Ja, die Ausfälle sind es bei Real. Also ich wäre bessere Dinge, wenn Casemiro, Kroos und Mondi spielen würden, weil dann kannst du im Bernabeu, wenn du da wirklich deine Top-Leistung bringst, kannst du die rausschmeißen, PSG. Mhm. Die sind als Mannschaft nicht gut. Aber die Ausfälle, vor allem, es sind ja wirklich absolute Schlüsselspieler in Casemiro und Kroos. Mhm. Die kannst du eigentlich nicht verkraften. Und wenn da Mbappé einmal entwischt, man hat es ja gegen die Bayern gesehen damals, ne, beim 3-2 in München, wenn der dir entwischt, leck mio, ey, das ist schon krass. Und vor allem Messi müsste ja auch mal Lust haben. Also wenn ich im Bernabeu, wo soll denn der dann überhaupt noch Lust haben? Champions League Bernabeu, das ist doch seine Bühne. Also als Barca-Fan guckt man natürlich auch ein bisschen drauf, was macht Messi? Und er sollte ja mehr Platz haben. Und ja, das weiß er ja im Bernabeu auch ganz gerne auszunutzen.
Naja, länger her, sein letztes Tor da, generell sein letztes Tor gegen Real, da war noch Cristiano bei Real. Aber gut, schauen wir mal, Mittwoch 21 Uhr bei der DAZN. Wir haben heute noch Athletic gegen Levante, Spiel in La Liga und dann geht's weiter in der Königsklasse. Das war's von Tiki-Taka von unserer 130. Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächsten Montag. Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.